Genau. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und es wird so wahnsinnig spannend und ich hoffe, dass wir am Mittag mit einem Herzen noch mit viel mehr Hoffnung rausgehen und einfach Freude haben an unserem guten Herrn und Erlöser Jesus. Einer meiner Allzeit-Klassiker aus dem Filmsektor ist der Terminator 2. Ihr wisst, ich schaue gerne Filme. Wir sehen den gestählten Körper von Arnold Schwarzenegger. 1991 hat es noch anders ausgeschaut wie heute. Es sind fantastische Filmeffekte. Es ist eine super Geschichte. Und als ich das meinen australischen Freunden erzählt habe, haben sie mich ausgelacht, dass das ein super Film sein soll. Und wenn man den auf Englisch anschaut, dann merkt man, der ist wirklich beinahe unerträglich, weil Arnold und sein Englisch sind einfach wahnsinnig. Aber die deutsche Version ist total cool, darum schaut ihn auf Deutsch an. Da gibt es eine ganze Reihe, da gibt es viele Terminator-Filme. Und diese Terminator-Filme, die sind nicht die einzigen Zukunftsfilme, die es so gibt. Ich habe auf Wikipedia eine Liste gefunden von Zukunftsfilmen. Die Liste hat 581 Einträge, Filme, wo sich um die Zukunft drehen. Und ich behaupte, dass diese Liste bei weitem nicht vollständig ist. Und wir haben da so Schwerpunkte wie Übernahme der Menschen durch die Maschinen, wie bei Terminator. Oder eine Welt ohne Straftaten, wo man Gedanken lesen kann, das ist Minority Report. Oder da gibt es fliegende Autos, ganz, ganz viele Filme haben fliegende Autos. Oder wenn die ganze Welt unter Wasser steht, Waterworld. Oder wenn wir gar nicht mehr so richtig miteinander interagieren als soziale Wesen, sondern da gibt es solche Roboter-Stellvertreter, wo durch die Gegend gehen und dann begegnet man so den anderen Lauten. Ist auch eine total spannende Geschichte, Sarah Gates mit Bruce Willis. Sehr gut. Alles in allem sind das total faszinierende Gedanken und gute Geschichten, die sich die Menschen da ausgedacht haben. Aber unterm Strich sind die ganzen Materialien, wo da diese Filme füllen, sind einfach nur Träumereien und Spekulationen. Darum nennt man es ja Fiktion, Science Fiction. Es ist etwas Erdachtes. Weil uns Menschen fehlt die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Und es fehlt uns sogar die Fähigkeit, dass wir die Gegenwart richtig deuten, das, was hier und heute passiert. Und somit, so faszinierend und so unterhaltsam wie das ist, es bleibt dabei, es ist nur Unterhaltung, weil es mit der Realität nicht wirklich viel zu tun hat. Gott redet auch von der Zukunft. Allerdings gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Gott und Hollywood, wenn sie von der Zukunft sprechen, weil Gott, der spekuliert nicht einfach nur über die Zukunft, sondern Gott plant die Zukunft. Und dann setzt er seine geplante Zukunft in die Realität um. Und es gibt überhaupt ganz und gar nichts, das ihn dabei einschränkt, weil er ist absolut allmächtig, er ist absolut souverän, er steht über allen Dingen und er tut, was er sich vorgenommen hat. Und darum, wenn Gott von der Zukunft spricht, dann rentiert es sich wirklich zuzuhören, wirklich hinzuhören, weil da geht es nicht um Unterhaltung oder spannende Geschichten, sondern Gott spricht von der Realität. Ein Buch, das uns Einblicke in die Zukunft gibt, ist das Buch der Offenbarung in der Bibel. Es ist das letzte Bibelbuch im Neuen Testament und schließt auch somit den ganzen Bibelkanon ab. Und Offenbarung, wie es der Name schon sagt, geht darum, dass Gott verborgene Dinge offenlegt. Dinge, die wir nicht sehen können, legt er offen. Und so legt Gott dem Johannes offen, was Gott für eine Perspektive hat über die Dinge, die hier auf der Welt passieren. Sowas wie ein Blick hinter die Kulissen, könnte man sagen. Und er gibt auch einen Blick, was in der Zukunft passieren wird, was uns erwarten wird als Menschheit, die ganze Welt. Und wir sehen, dass Gott richten wird, Gerechtigkeit schaffen wird und dass Gott erlösen wird. Er wird uns Menschen erlösen, die wo zu ihm gehören. Die Offenbarung, die bietet ganz, ganz viel Raum für Diskussionen und auch für Spekulationen. Und wir können uns ganz einfach in diesen vielen Details verlieren, wo es da in diesem Buch gibt. Und darum ist es total wichtig, dass wir den Überblick behalten und uns daran erinnern, was da wirklich vor sich geht. Was will uns Gott mit dem Buch der Offenbarung sagen? Um was geht's? Wie gesagt, Gott schenkt Einblicke in Verborgenes. Und das macht er, damit wir Gläubigen durch die vielen Generationen hindurch nicht den Mut verlieren, sondern das ewige Ziel vor Augen behalten, dass Gott eine Herrlichkeit vorbereitet hat. Und dass wir jetzt nicht den Mut verlieren, sondern weitergehen, vorangehen, dranbleiben, Gott vertrauen. Weil es ist so einfach, den Mut zu verlieren. Es ist so einfach, die Perspektive zu verlieren. Es ist so einfach, hoffnungslos zu werden, weil es sieht oft so aus, als ob das Böse die Oberhand hat. Als ob nicht Gott derjenige wäre, wo diese Welt lenkt und steuert, alle Macht hat, sondern dass das Böse gewinnt. Aber Gott erinnert uns und er sagt, ich bin derjenige, der die Zukunft schreibt. Und was auf euch, auf uns, seine Kinder wartet, das ist so wahnsinnig, absolut fantastisch und absolut wert, durchzuhalten bis zum Schluss. Ich fand den Grund von Harry einfach umwerfend, sich registrieren zu lassen, damit man leichter verfolgt werden kann. Aber ich bin voll bei dir. Aber Gott sei Dank gibt es keine Verfolgung bei uns in diesem Ausmaß. Dieses Bild der Zukunft, wo Gott malt, ist natürlich sehr facettenreich. Die Zukunft ist groß und herrlich. Heute Morgen wollen wir miteinander anschauen, was Singen oder auch was Musik mit unserer Zukunft zu tun haben. Wenn wir jetzt eintauchen in die Offenbarung, in diese offengelegte Zukunft, dann sehen wir ein ganz, ganz spannendes Szenario. Nämlich, wir sehen ganz viele himmlische Wesen, unter anderem Engel, und auch noch von Jesus erlöste Menschen, die vor Gottes Thron zusammenkommen. Und fast immer, wenn die zu Wort kommen, dann loben sie Gott. Manchmal heißt es, sie singen, manchmal heißt es, sie reden, aber unterm Strich läuft es auf das Gleiche raus. Sie lobpreisen gemeinsam den allmächtigen Gott, wie sie vor seinem Thron stehen. Und was wir hier sehen, ist diese himmlische Zukunft, wo wir Gläubige in Gottes Gegenwart sein dürfen. Ohne irgendein Hindernis, ohne irgendeine Einschränkung, sondern wir sind versammelt vor dem Thron Gottes in der Fülle seiner vollkommenen Herrlichkeit. Und genau das lesen wir im Kapitel 7. Ich habe den Absatz in den Flyer gedruckt. Und da schreibt der Johannes, ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Wir sehen eine Vielzahl an Erlösten, eine ganz große Schar. Lauter Leute, die ihre Hoffnung in Jesus gesetzt haben, in das Lamm gesetzt haben, wie es hier heißt. Und die sind versammelt vor dem Thron Gottes. Sie haben neue Kleider bekommen, weiße Kleider. Und mit ganz, ganz lauter Stimme ehren sie Gott. Und sie sagen, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott. Ich freue mich so sehr auf diesen Moment, wenn ich gemeinsam mit einer unzählbaren Schar von Erlösten vor Gottes Thron stehen werde. Mit Leuten aus allen Epochen, aus allen Völkern, mit verschiedenen Sprachen, die verschieden aussehen, sich verschieden verhalten. Und wir sind miteinander in Gottes Herrlichkeit. Und wir sind miteinander von Gottes Weisheit und von seiner Herrlichkeit und von seiner Macht und von seiner Schönheit und von seiner Stärke und von seiner Gerechtigkeit und von seiner Heiligkeit und noch viel, viel mehr anderen Eigenschaften von Gott, für die mir die Worte hier fehlen. Einfach überwältigt. Und wir werden erfüllt sein. Wir werden so erfüllt sein, dass wir nichts anderes tun können, als uns zu freuen und mit diesen anderen zusammen Gott zu loben und ihn anzubeten. Nicht aus Zwang, weil dich irgendjemand dazu verdonnert, zum ewigen Singen in der Herrlichkeit, sondern weil die Offenlegung von Gottes Größe einfach keine andere Option zulässt, als dass wir fröhlich sind und dass wir Gott loben. Gott selbst ist die Fülle dieser Herrlichkeit. Gott selbst ist die Fülle des Lebens. Und seine Gegenwart uneingeschränkt zu erleben, das wird an, ein neues Wort hier, Fantastischheit nicht zu übertreffen sein. Es geht einfach nicht besser. Ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast, wenn es um den Himmel geht, aber ob du es glaubst oder nicht, der allerbeste Teil am Himmel wird diese ungetrübte, uneingeschränkte Gegenwart Gottes sein. Eine richtige Beziehung mit Gott leben. Von Angesicht zu Angesicht den Allmächtigen zu sehen. Gott persönlich und uneingeschränkt zu begegnen, das wird alle anderen Wünsche, alle Vorstellungen, die wir so haben vom Himmel, in den Hintergrund verdrängen. Gottes Herrlichkeit ist so etwas Fantastisches, dass die Gläubigen hier nicht anders können, als zu jubeln, fröhlich zu sein, dankbar zu sein und Gott zu Lob singen. Vielleicht schreckt dich dieser Gedanke auch ab. Vielleicht schreckt dich das ab und du stellst dir das langweilig vor, die ganze Ewigkeit zu singen. Ich glaube, im Himmel wird es auch mehr geben als ewiges Singen, weil Gott hat uns ja eine fantastische Erde geschenkt, die freut unser Herz. Und ich glaube, er bereitet auch einen fantastischen Himmel vor, die unser Herz erfreut. Aber trotzdem, der allerbeste Teil am Himmel wird sein, dass wir einen ungetrübten, uneingeschränkten Zugang zu Gott haben. Diese Gegenwart von Gott erleben dürfen. Und auch du wirst dich daran freuen. Es wird einfach nur super sein. Was hat jetzt Musik oder auch Singen mit dem Himmel zu tun? Abgesehen davon, dass sie hier natürlich singen. Musik und der Himmel, die passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Ganz, ganz viel haben die gemeinsam. Und ich möchte heute Morgen auf zwei Aspekte eingehen. Das eine ist, die Musik ist ein Bild von Gottes Erlösungswerk. Mit Musik hat Gott ein Bild geschaffen, einen Vergleich geschaffen, ein Anschauungsbeispiel, dass wir sehen können, was er im Verborgenen in Jesus eigentlich gemacht hat. Aber als zweites, mit dem Singen hat Gott auch ein Element gegeben, wo wir diese zukünftige Herrlichkeit, diese zukünftige Realität schon hier und jetzt ausleben können. Das heißt, zwei Elemente. Wir haben auf der einen Seite mit Musik ein Bild bekommen, wo Gottes Heilswerk, Erlösungswerk verdeutlicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber schon hier und jetzt eine Realität, wo wir als Gläubige leben können. Mit Musik hat Gott eben dieses wunderbare Bild vom Erlösungswerk geschaffen. Gottes Erlösungswerk, sehen wir, beginnt ganz am Anfang von der Bibel. Er gibt eine Verheißung und sagt, ich werde alles wieder richten. Dann setzt er das mit Jesus um, wie er am Kreuz von Golgatha hängt. Und hier in der Offenbarung, was wir gerade gelesen haben, da sehen wir dann, wie das in der Zukunft vollenden wird. Aber eben, wie gesagt, es ist nicht sichtbar. Was Gott hier macht, dieses Wunder, was er an uns vollbringt, das ist nicht so sichtbar. Und jetzt hat uns Gott mit der Musik ein Element gegeben, das uns hilft zu sehen, was hier vor sich geht. Wie funktioniert das? Musik besteht grundsätzlich aus drei Elementen. Wir haben Töne, das sind einzelne Klänge mit verschiedenen Tonhöhen. Wir haben Melodien, das sind verschiedene Töne, die zusammenspielen, die miteinander harmonieren. Und dann kommt noch Rhythmus dazu, aber der spielt für dieses Bild keine Rolle und darum lasse ich ihn auch heute Morgen weg. Und diese Klänge, die wir wahrnehmen, das sind Schallwellen. Die schwingen so durch den Raum. Und die treffen auf unser Trommelfell und dann können wir das als Klänge interpretieren. Und da habe ich euch ein wunderbares Beispiel mitgebracht. Ich habe hier einen Frequenzgenerator. Und da kann man höher gehen. oder tiefer gehen. Hier wird's richtig cool. Diese tiefen Töne, also wir können, ihr habt gehört, es wird leiser und da hören wir auf zu hören. Aber gerade diese tiefen Töne, wenn man diese Lautsprecher sehen würde, ohne die Abdeckung, dann würde man sehen, wie das immer langsamer schwingt und wie diese Schallwellen ausgestoßen werden und die stoßen dann eben auf unser Trommelfell und wir nehmen das als Töne wahr, als Klänge wahr. Gott hat Klänge erschaffen, er hat ein wunderschönes Element geschaffen, wo Schönheit auslösen kann, aber diese Töne, die Gott da geschaffen hat, von ganz niedrig bis ganz hoch, die sind ja in sich selbst noch nicht schön. Und hier brauche ich jetzt eure Hilfe, weil wir können verdeutlichen, wo dann die Schönheit zum Erfahren wird. Stell dir mal einen Ton vor in deinem Kopf und dann machen wir, auf mein Kommando, lässt den jeder einfach raus, okay? Eine Hilfe vielleicht mit U oder so. Oder A oder Ü, keine Ahnung. Okay, seid ihr bereit? Einen Ton vorstellen und dann kommt er beim Kommando. 1, 2, 3. Wunderbar hässlich. Wenn man Klänge einfach so rauslässt, dann ist das einfach nur Lärm, oder? Es ist ein Chaos. Und damit aus diesen Klängen etwas Schönes wird, müssen sie nämlich zusammenpassen. Und das hat man in Tonleitern organisiert. Und das sind Töne, die stehen in einem gewissen Abstand zueinander, wo sie einfach zusammenpassen. Sie funktionieren miteinander, sie harmonieren miteinander. Jetzt haben wir nicht nur einen Ton, sondern wir haben viele Töne, die man aneinander hängen kann. Und das ist dann eine Melodie. Und auch hier brauche ich wieder eure Hilfe. Und die Sandra hilft mit dem Klavierwind, dass wir wissen, was wir singen sollen. Und da geht es dann so. Da, 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 da. Also eine Melodie, ganz simpel, wir hängen das aneinander und ihr macht hoffentlich alle mit, okay? 1, 2, 3. Da, 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 da. Wunderbar, klingt viel schöner wie vorher, oder? Willst du schön mal nochmal? Na, es reicht, ihr habt es verstanden. Wir sehen, dass aus diesem Klangchaos von vorher plötzlich Ordnung hineinkommt, weil wir uns an gewisse Töne halten. Aus diesem Lärm wird etwas Schönes und aus diesem vielfältigen Spektrum entsteht etwas Einheitliches. Da sind ja immer noch verschiedene Töne, die zusammenspielen, aber es ist ein einheitliches, harmonisches Werk. Und jetzt können wir diesem Werk noch eine Dimension dazugeben. Und zwar, diese harmonierenden Töne, die kann man nicht nur hintereinander singen, sondern die kann man auch gleichzeitig singen. Und jetzt machen wir es so, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Und wir singen das alle gleichzeitig. Das heißt, oder? Bereit? 1, 2, 3. Gleichzeitig. Mehr. Wunderschön, wunderschön. Das könnten wir den ganzen Morgen weiterführen. Machen wir aber nicht. Es klingt fantastisch. Vielen, vielen Dank. Was wir hier sehen, Klänge alleine sind nichts Schönes. Klänge alleine machen keine Musik aus. Ich kann nicht einfach wahllos Töne zusammenmischen, jeder wie er will und wie er denkt, und dann kommt einfach ein schönes Werk dabei raus. Das funktioniert einfach nicht. Was rauskommt, ist Chaos, es ist Lärm. Aber wenn man jetzt die Klänge ordnet, dann entsteht ein einheitliches, aber trotzdem ganz vielseitiges Werk. Es entsteht etwas Schönes, es entsteht etwas Herrliches. Und hier kommt die Parallele zu Gottes Erlösungswerk. Wir Menschen, wir haben eine enorme Vielfalt, eine fantastische Vielfalt. Und es ist ganz ähnlich dem Klangspektrum, wo Gott geschaffen hat, wo von ganz, ganz tief, unhörbar tief bis unhörbar hoch reicht. Riesengroße Vielfalt. Und das ist total gut, weil Gott hat uns Menschen so geschaffen. Eine vielfältige, vielseitige Menschheit war Gottes Idee. Gott hat uns nicht nur als eine Version erschaffen, alle schauen gleich aus, alle sind uniform, alle sind Lemminge, alle tun das Gleiche, sondern er hat sich ganz enorm angestrengt, und hat uns ganz, ganz einzigartig gemacht. Jeder von uns ist ein Unikat. Das sieht man an äußeren Merkmalen, Haarfarbe, Hautfarbe, Körperbau, so rein sichtbar. Man hört es an der Sprache, die Stimmen, der Dialekt, was alles zum Mund rauskommt, wie das vielseitig ist. Oder auch die Charaktereigenschaften. Jeder Mensch hat eine einzigartige Mischung an Eigenschaften, die dann wieder seine Persönlichkeit ausmachen. Gott hat uns total gut und total verschiedenartig gemacht. Aber jetzt kommt das Problem. Wir Menschen, wir harmonieren nicht einfach so miteinander. Und wir Menschen, wie wir so zusammenkommen, es ist, als ob wahllose Töne aufeinandertreffen. Es gibt einen Lärm, nicht Musik. Es gibt ein kleines Beispiel auf menschlicher Ebene, das ist die Ehe. Und da sind Mann und Frau sehr gut geschaffen, aber eben verschiedenartig. Und eigentlich hat Gott sie als perfekte Kombination geschaffen, damit sie einander bereichern, damit sie einander ergänzen. Das wäre die Theorie. Aber in der Praxis sehen wir, es ist wirklich, wirklich harte Arbeit. Und dabei haben Mann und Frau in der Ehe optimale Voraussetzungen. Es sind zwei Menschen, die fühlen sich zueinander angezogen. Da gibt es irgendwas, wo am anderen attraktiv ist. Oder es sind nur zwei Menschen. Ich meine, wenn man 10 unter einen Hut bringen muss, das ist wirklich kompliziert. Aber zwei Menschen, weniger wie zwei geht nicht als Gemeinschaft, oder? Es sind sehr gute Voraussetzungen. Aber trotzdem ist es so schwer und man sieht diese Disharmonie, wo wir Menschen untereinander haben. Und das zeigt sich auch in allen anderen Beziehungen, die wir haben. Es zieht sich durch auf verschiedenen Ebenen und auf unterschiedliche Weise und Stärke. Und das Allerschlimmste, wir Menschen, wir harmonieren auch nicht mit Gott. Und der Grund, warum diese fantastische Vielfalt nicht so harmoniert, wie sie sollte oder wie sie könnte, ist der, dass diese Welt, in der wir leben, nicht mehr so funktioniert, wie sie von Gott geschaffen wurde. Wir Menschen, wir haben uns abgewandt vom Schöpfer und das Ergebnis davon ist eine Disharmonie in der ganzen Schöpfung. Alle Elemente der Schöpfung sind ein bisschen verstimmt. Alle Elemente haben schiefe Klänge. Und das wird eben besonders sichtbar in unseren Beziehungen. Und das ist auch, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Disharmonie, wie wir sie erleben, das ist Sünde. Damit jetzt aus dieser Disharmonie wieder eine Harmonie entsteht, oder auch mit dem Bild der Musik, damit aus unverständlichem Lärm schöne Dinge entstehen, braucht es zwei Dinge. Und das eine ist, es braucht richtige Töne. Nicht jede Frequenz ist für Musik geeignet. Und es braucht einen Arrangeur, der die richtigen Töne so anordnet, dass da wieder ein vielseitiges und ein wunderschönes, harmonisches Gesamtwerk entsteht. Und das ist genau, was Jesus macht. Jesus stimmt uns. Und er formt unser Wesen zu einem schönen und brauchbaren Klang. Und dann stellt er sein Gesamtwerk, nämlich sein Heilswerk, stellt uns da hinein. Und dieses Ergebnis ist ein überwältigendes, wunderbares, fantastisches Lied. Ein wunderschönes, ein vielseitiges Kunstwerk, eine perfekte Harmonie. Und das ist genau der Zustand, den wir vorher in der Offenbarung gelesen haben. Nämlich, dass da eine ganz, ganz große Schar, die niemand zählen kann, so groß, dass niemand zählen kann, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, miteinander Gott verherrlichen. Lauter verstimmte Menschen, die durch Gottes Weisheit zu einem wunderbaren, harmonischen Gesamtwerk vereint wurden. In Jesus macht Gott aus dem Chaos Ordnung. Er macht etwas Harmonisches. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Gott hat uns Musik unter anderem als ein Bild gegeben, ein Anschauungsbeispiel für sein Erlösungswerk durch Jesus. Seine ganze Schöpfung dreht sich um Jesus. Alles zeigt auf Jesus. Gott hat uns aber nicht nur ein Bild gegeben mit der Musik oder mit dem Singen, das eine unsichtbare Realität verdeutlicht, sondern er hat uns auch schon einen Teil von dieser Realität hier und jetzt gegeben. Zurück in Offenbarung sehen wir das Endresultat, die Erfüllung von Gottes Plan. Diese unzählbare Schar mit allen erdenklichen Eigenschaften, die sind versammelt vor Gottes Thron. Wir sehen diese enorme Vielfalt, lauter Unikate mit einzigartigen Eigenschaften, die in absolut vollkommener Einheit zusammenkommen, zusammenspielen und harmonieren. Und jetzt kommt eben dieser absolut unglaubliche Teil. Es ist nicht nur ein Bild, sondern diese zukünftige Realität, wo wir hier sehen, hat Gott uns schon hier und jetzt gegeben. Es ist nur ein Vorgeschmack. Es ist sowas wie ein kleiner Abklatsch, ein Probeabo oder wie man das nennt. Es ist nicht das volle Paket. Wir leben ja immer noch in dieser gefallenen, disharmonischen Welt. Aber trotzdem ist es bereits hier und jetzt Realität, was dann in der Zukunft in Fülle passieren wird. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott uns so oft aufträgt, dass wir miteinander singen sollen. Weil im gemeinsamen Singen leben wir diese Realität von der zukünftigen Herrlichkeit bereits aus. Eben als kleine Version, aber nichtsdestotrotz haben wir das bereits hier und jetzt. Und da möchte ich drei Elemente anschauen, was denn hier genau passiert. Das erste ist, im Singen wird Gottes Volk sichtbar. Das zweite ist, im Singen bekommen die Hoffnung und die Freude, die wir in Jesus haben, einen Ausdruck. Und das dritte ist, im Singen erleben wir die Einheit in Jesus in einer riesengroßen Vielfalt. Gottes Volk wird schon hier und jetzt sichtbar, der erste Punkt. Wie funktioniert das? Wenn wir miteinander singen, dann identifiziert sich jeder, der mitsingt, mit dem Gesungenen. Mehr oder weniger bewusst. In der Herrlichkeit wird es so sein, dass wir nur noch mit Leuten zu tun haben, die zu Gottes Volk gehören. Jemand hat gesagt, im Himmel sind nur Freiwillige. Das ist hier noch nicht der Fall. Aber wenn wir gemeinsam singen, wenn wir uns gemeinsam freuen und feiern, dann bekommen wir einen Vorgeschmack auf diese ewige Realität. Weil jeder, der mitsingt, der sagt indirekt, Jesus ist meine Hoffnung. Und man könnte sagen, jeder, wo mitsingt, der outet sich. Der zeigt, dass er einer der Erlösten ist. Und das werden wir in der Ewigkeit fortsetzen, wenn wir dann vor dem Thron Gottes mit dieser unzählbaren Menge der Erlösten Gott lobpreisen. Also wir haben einen Mini-Ausschnitt von diesem herrlichen Szenario in der Ewigkeit hier heute Morgen, weil Gottes Volk sichtbar wird durch das Singen. Darum, wenn du dazugehörst, dann sing. Das Zweite, im Singen bekommen unsere Hoffnung und auch unsere Freude einen Ausdruck. Wenn ich sing, dann höre ich von hinten und von vorne und von allen Seiten, wie meine Geschwister singen. Und ich bin dadurch erinnert, dass ich nicht allein bin. Ich habe Geschwister, ich habe Glaubensgeschwister und ich bin nicht allein auf dem Weg. Und das ist natürlich einmal grundsätzlich eine Ermutigung für mich und es spornt mich an, ebenso dran zu bleiben. Aber noch viel größer, es gibt einen Vorgeschmack auf dieses himmlische Szenario, auf diese vollkommene Freude. Es wird dann eigentlich genau gleich sein wie hier, nur viel größer, viel besser, viel schöner, viel vollkommener, einfach absolut ungetrübt. Weil dann haben wir nicht mehr unsere Hoffnung, die uns antreibt. Unsere Hoffnung, die wird erfüllt sein. Wir müssen nicht mehr länger hoffen. Es ist Realität geworden. Und unsere Freude in Jesus, die ist vollkommen gemacht worden, wenn wir vor dem Thron stehen. Und dieser Vorgeschmack von dieser Herrlichkeit, von dieser Freude, von dieser Hoffnung, wo wir hier haben, der wird auch umso realer und umso deutlicher, je besser wir singen, je mehr wir singen. Weil Singen und Musik, die sprechen uns ja auf einer emotionalen Ebene an und es schafft etwas, wo Worte allein einfach nicht schaffen. Die Zeit auf der Bibelschule war für mich eine enorm prägende Zeit auf ganz vielfältige Weise. Ganz viel von Gott gelernt, Wissen, Verständnis. Aber ein Erlebnis, an das ich total gern zurückdenke, ist das gewesen, jeden Montag haben wir unsere Unterrichtswochen mit einem Gottesdienst begonnen. Montagmorgen war Gottesdienst. Wir waren natürlich Teil von einer Gemeinde, das heißt Sonntag ist Gemeindegottesdienst, Montag ist Schulgottesdienst. Und in der Gemeinde, da waren lauter tolle Leute, war nicht wahnsinniger großer Haufen, aber die Musik und das Singen, das war ein bisschen dürftig. Und so haben wir eben am Sonntag gesungen, dürftig, wie es Christen oft machen. Und dann am Montag in die Bibelschule und da waren die Gläubigen und die haben gesungen, dass der Saal erfüllt war vom Gesang. Schallend laut, voller Leidenschaft. Lauter Leute, wo es wirklich ernst meinen mit Jesus und wo das in ihrem Singen zum Ausdruck bringen. Es ist so ein Kontrast gewesen, der Sonntag, auch tolle Leute, auch Leute, die Jesus nachfolgen, zum Montag, wo einfach eine ganz andere Fülle an Gesang da war. Und es waren auch nicht die Instrumente oder die Technik, wo diese Atmosphäre geschaffen haben, sondern die Stimmen der Gläubigen, wo voller Überzeugung und voller Leidenschaft singen. Und da mittendrin zu sitzen, ist einfach überwältigend. Also ich habe auch mitgesungen, nicht nur gesessen. Die Hoffnung und die Freude, die wir an Jesus haben, die kommen in der Leidenschaft von unserem Singen zum Ausdruck. Und es gibt uns miteinander einen Vorgeschmack auf dieses ewige, auf dieses finale Loblied vor Gottes Thron. Wenn wir miteinander singen, als dritter Punkt, dann sehen wir auch diese Einheit, die wir in Jesus haben, trotz einer riesengroßen Vielfalt. Wir sind ja ein totaler bunter Haufen. Wir sind verschiedene Menschen, aber Jesus eint uns. Die Gemeinde, die besteht aus lauter individuellen Menschen und Jesus ist das Bindeglied, das uns zusammenfügt und wir haben verschiedenes Alter, wir haben verschiedene Herkunftsszenarien, wir haben verschiedene Fähigkeiten, wir haben verschiedene Lebenssituationen, wir haben verschiedene Interessen. Wir sind einfach ein bunter, ein vielseitiger Haufen, wie wir so zusammenkommen. Und ich glaube auch viele von euch, mit vielen von euch würde sich mein Lebensweg nie kreuzen. Einfach so, weil wir haben keine natürlichen Verbindungspunkte. Aber jetzt ist es so, dass ich mit euch und ihr untereinander und mit mir und in alle Richtungen verbunden seid, weil uns Jesus zusammenfügt. Und das wird sichtbar am Sonntagmorgen. Da kommt die ganze Gemeinde zusammen und wir lobsingen Gott. Wenn wir singen, bekommen wir einen Einblick in diese himmlische Zukunft, wo eine noch viel, viel größere Vielfalt vor Gottes Thron zusammenkommt. Und jeder wird seine Einzigartigkeit behalten. Aber wir werden miteinander durch Jesus vereint sein und vollkommen gemacht sein. Und wenn wir hier singen, dann bin ich erinnert, dass in der Ewigkeit noch viel, viel mehr von meinen Geschwistern zusammenkommen werden und Gott loben werden und anbeten werden. Im gemeinsamen Singen leben wir diese Realität der zukünftigen Herrlichkeit bereits aus. Als kleine Version, eine Sparversion, es wird viel, viel größer, viel, viel besser werden. Im Singen wird Gottes Volk sichtbar, wer sich dazu zählt. Im Singen bekommen die Hoffnung und die Freude in Jesus einen Ausdruck, wenn wir miteinander singen. Und im Singen erleben wir auch eine Einheit, wie uns die Musik und Jesus vereint, obwohl wir so vielseitige Menschen sind. Was hat das jetzt für Auswirkungen für uns? Natürlich, dass wir kräftig singen. Die Marianne hat die Lieder ausgesucht für heute. Und am Montag hat sie das E-Mail geschickt, ich habe schnell drüber geschaut, gedacht, gut, passt, gute Marianne. Und dann, wo das Ganze ein bisschen weiter gewachsen ist, habe ich mir die Lieder mal ganz im Detail angeschaut und die haben gepasst wie die Faust aufs Auge. Dann habe ich zu der Marianne gesagt, hast du wirklich nicht gewusst? Ein Stichwort, gar nichts? Nein, ich frage immer den Heiligen Geist und der zeigt mir das. Es hat so gut gepasst. Ewigkeit, Thron, Herrlichkeit, würdig, Anbetung, heilig. Wir singen nachher noch und da können wir das in voller Inbrunst umsetzen, was wir hoffentlich gelernt haben. Aber dass das so zusammenpasst, ich habe einfach gestaunt, dass Gott dieses Werk so zusammenformt und wir uns dann freuen können. Was tun wir damit? Erstens, halt dir die von Gott offenbarte, offengelegte Hoffnung in Jesus vor Augen. Und zwar immer und immer wieder. Unseren Blick müssen wir auf den Himmel gerichtet haben, auf unsere ewige Zukunft. Darum gibt es dieses Buch Offenbarung, um zu zeigen, wo es hingeht. Es wird herrlich und es wird sehr gut und wir müssen unseren Blick ganz bewusst darauf ausrichten. Weil wir wissen ja so viel und trotzdem vergessen wir immer wieder so viel. Weil diese irdische Realität einfach so einen starken Einfluss auch übt. Und wir müssen alles daran setzen, dass wir diese Hoffnung vor Augen behalten, dass sie lebendig bleibt. Was wir auch machen müssen, wir haben keine Wahl, wir müssen uns freuen an unseren Geschwistern. Sie sind anders als du, anders als ich und manchmal ist das wirklich mühsam, aber mit Jesus als Katalysator können wir uns einander an dieser Vielseitigkeit freuen, statt uns zu ärgern. Er ist unser Bindeglied und er löst diese Disharmonie auf, die wir oft erleben. Und darum wieder dieser Blick auf die Zukunft, wo diese Verschiedenartigkeit, die jeder mitbringt, in einer perfekten Harmonie zusammenspielen werden. Und es wird einfach nur ein fantastisches Werk werden. Diese beiden Aspekte, das mit der Hoffnung und das mit der Freude an den Geschwistern, das kann man natürlich perfekt kombinieren und auch ausleben, indem wir singen. Ja? Und deshalb sing kräftig mit. Schau ein bisschen rundum und freu dich an deinen mitsingenden Geschwistern. Jeder, der mitsingt, der gehört zu dir oder zu Jesus-Team und du gehörst auch zu Jesus-Team. Träum dann von der Zukunft und dann wirst du mit dem Daniel vor dem Thron stehen und du wirst weiter singen und mit dem Joni auch und viele andere. Sing kräftig mit und verkünde du selbst im Singen deine Hoffnung, die du in Jesus hast. Das ist deine Hoffnung. Lass es raus, ganz, ganz laut. Dir selbst musst du das nämlich sagen und auch deinen Geschwistern, die müssen das hören. Ich finde es immer wieder ermutigend. Manchmal, wenn es vielleicht ein bisschen zäh wird, auch hier beim Singen. Und ich höre dann, wie die Geschwister rundherum singen und ich denke mir, ah ja, es geht ja nicht um das Rundherum, sondern wir singen miteinander, weil wir Hoffnung haben. Sing kräftig und verkündige im Singen diese Hoffnung, die du hast. Sing kräftig mit und hör auch ein bisschen rundum und freu dich an der Vielfalt. Ist nicht immer unisono, ich weiß das. Und wenn du schiefe Töne hörst, dann denk dir, in der Herrlichkeit wird sogar Fridolin oder ich darf keinen von euch nennen, richtig singen. Gott wird sogar das richten. Es wird schön werden in der Herrlichkeit. Und wenn du die Leute hörst, die richtig singen, dann ist es eh schön anzuhören, ein Wohlklang, und du kannst Gott dafür danken, dass irgendjemand auf seine Art mitsingt und wir miteinander diese Einheit bereits erleben. Daraufhin wollen wir miteinander singen. Unser erstes Lied, da geht es darum, Gott zu loben. Gott anzubeten und es geht um heilig bist du, würdig bist du, du Gott bist der Einzige, dem unser Lob gebührt. Und danach singen wir noch weiter und weiter und weiter und nützt doch gerade die Chance, wirklich kräftig mitzusingen und diese Hoffnung und diese Zukunft Realität werden zu lassen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns Dinge offenlegst, die uns verborgen sind. Und ich danke dir, dass du Freude generierst über diese Bilder, über diese Zukunft und dass du ein enormes Werk in Jesus vollbracht hast. Aus uns verstimmten Menschen machst du ein gutes Lied, ein gutes Werk. Und ich möchte dich bitten, dass diese Zukunftshoffnung etwas ist, das unser Herz erfüllt und auch erfreut und dass wir uns sehnen danach, nach diesem Tag, wo wir versammelt sind vor deinem Thron, uns an dir selbst freuen und einfach nicht anders können als loben. Und dass das aber auch schon unser Lebenslied hier und heute ist. Als Gemeinde und auch wenn wir wieder allein auf dem Weg sind durch die ganze Woche durch, dass wir dir Lob singen und deine Hoffnung in unserem Herz wohnt und du dein Werk an uns vollbringst. Danke, dass du uns Musik geschenkt hast und dass wir eine Hoffnung haben, die nie ungültig wird, die nie aufhört. Amen.